Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute zu Gast Malerina, alias Marina Lazkowicz. Für Folge 50 haben wir uns allerdings etwas Besonderes einfallen lassen. Ihr hört einen Live-Mitschnitt des Gesprächs mit Malerina aus dem Grazer Schauspielhaus, wo der Haubentaucher Podcast Mitte April 2024 beim Podcast-Festival der Kleinen Zeitung zu Gast sein durfte. Thanks. Einen kleinen Schönheitsfehler hat die ganze Geschichte allerdings. Die ersten paar Minuten fehlen. Die Tontechnik war zart überfordert anscheinend. Wir steigen ein mit einem Witz über oder von ChatGPT-4 und wir wünschen euch gute Unterhaltung mit Folge 50 des Haubentaucher Podcasts. Gutes Essen und schlechte Witze. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass eine preisgekrönte Kabarettistin wie du mir einen schlechten Witz erzählen möchte. Deswegen habe ich ChatGPT-4 gefragt. Ich habe gesagt, bitte erzähl mir einen Joke im Stil von Malerina. Wirst du das Ergebnis hören?
Ich habe ein bisschen Angst.
ChatGPT-4 schreibt, natürlich, hier ist ein Witz im Stil von Malerina. Ich habe eigentlich vorgenommen, das ist eine spezielle Stimme, dann haben wir auch so eine KI-Stimme, aber ich weiß nicht, wie die gehen würde. Warum nehmen österreichische Kabarettisten immer eine Leiter mit auf die Bühne? Damit sie den hohen Erwartungen des Publikums gerecht werden können. Ja, wirklich, das war der Witz von ChatGPT-4. ChatGPT-4 ist aber nett und schreibt dann noch dazu, ich hoffe, dieser Witz bringt ein Lächeln auf dein Gesicht. Wenn du noch mehr Unterhaltung möchtest, lass es mich wissen. Und da habe ich immer gedacht,
du schreibst... Serviceorientiert bin ich auch.
Ja.
Nicht ganz so, aber ja, ich hatte ja immer Angst, als es hieß, die KI sollen die AutorInnen ersetzen. Hast du noch einen? Das nimmt mir diese Angst ein bisschen.
Nö, schreib deine Witze doch selber einfach.
Ja, dann halt, ist okay. Also ich glaube nicht, dass ChatGPT bald übernehmen wird, wenn das die Qualität ist.
Aber das Tolle ist das Selbstbewusstsein, weil er sagt, ja klar kann er einen Witz im Stil von Malerina erzählen, ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Und ich habe ehrlich den ersten Satz dreimal lesen müssen, bis ich verstanden habe, wo da der Joke sein soll. Ich habe noch nie einen Leiter auf der Bühne gesehen. Ein anderer jemand, als der oben zitierte, hat auf dem Videoportal YouTube geschrieben, Satire Queen vom Balkan.
Danke.
Auch ein tolles Ding. Was mir zur Frage bringt, wie reagiert eigentlich die serbische Community auf dein Kabarett?
Gemischt. Also es gibt nicht die eine serbische Meinung und es gibt nicht die eine österreichische Meinung. So wie ich aus Österreich Fans habe und Leute, die das nicht mögen, gibt es halt auch aus Serbien Leute, die das schätzen und Leute, die das als Nestbeschmutzung sehen.
Mhm. Der selbsternannte Freund des serbischen Volkes, HC Strache, hatte anscheinend auch einen gut trainierten Möchtegern-Maulwurf. Was mich zur Frage bringt, was unterscheidet eigentlich die Korruption in Serbien und in Österreich?
Also wir haben Dinar. So, der Hauptunterschied. Und hier ist Euro. Es ist in Wahrheit ganz ähnlich. Es ist nur so, dass man in Österreich sich diese Korruption noch ein paar Generationen gut leisten kann. Es ist irgendwie egal. Es ist.
Warum glaubst du eigentlich, dass diese wirklich sehr innige und in deinem Programm auch sehr schön beschriebene Beziehung zwischen Strache und dem serbischen Volk, was ein bisschen übertrieben ist, aber Teilen der serbischen Community, warum hat das so gut funktioniert? Weil man hätte ja sagen können, ui, ich glaube, ich weiß, was du von mir willst, du willst unsere Wähler stimmen.
Es ist so, dass sich, was Nationalismus angeht, in Österreich und Serbien ein sehr präsenter Opferkomplex doppelt. Und da fühlen die sich immer ganz gut aufgehoben, was ja total eigenartig ist, weil der hat ja mit demselben Narrativ hat er auch die kroatischen Nazis damals eingesammelt. Und es war überhaupt kein Problem, dass er in der einen Woche mit uns im Café Lepabrena Cevapcici ist und in der nächsten Woche in Bleiburg ist. Das war irgendwie jedem wurscht. Beziehungsweise haben die Leute das wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen, so gesehen. Und da war so ganz leichte Symbolpolitik, hat das schon gereicht. Also diese drei Finger, die er da gezeigt hat und dann dieses Armband, das er getragen hat und alles Mögliche. Und Es ist aber auch strategisch, wenn man jetzt sich vorstellt, man ist neu in einem Land. Und dann sagen die, hey, es gibt schon wieder eine neue Rechte. Und dann denkst du dir, oh fuck, jetzt ist Haider ja gerade erst weg. Und dann erfährst du aber, diese neue Rechte hast alle außer dich. Dann ist das strategisch dann wirklich guter Platz für dich, oder? Also jetzt nur mal, um irgendwie Verständnis für das zu schaffen, macht es nicht besser, ist immer noch deswegen deppert. Aber man fühlt sich natürlich irgendwo sicher. Und ich denke auch, dass man Menschen, die mit einem arbeiten, mit denen man zu tun hat, man vertraut denen ja irgendwann. Das ist der Hannes und den treffe ich jeden Tag und der wählt jetzt FPÖ. Und dann sagt mir der, ja, die meinen alle Ausländer außer dich. Und das hört man immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann irgendwann glaubt man das, dass man selber einfach außen vor ist, dass man nicht gemeint ist.
Eigentlich schön, dass er jetzt quasi wieder da ist. Ich habe heute so ein Facebook-Posting gesehen. Schaut eigentlich wieder ganz rank und schlank aus.
Naja.
Oder so. Einmal noch kurz zu Serbien. Du hast mal gesagt, queer sein in Serbien ist in der Gesellschaft in etwa so üblich, wie mit Katzen spazieren zu gehen. Mhm. Wird sich dein nächstes Programm um Themen wie lesbisches Leben, Hunde, Katzen, Serbien drehen?
Vielleicht. Also ich bin pansexuell. Und das werde ich vielleicht auch behandeln. Es wird aber so sein, dass ich denke, mir überhaupt genauer anschaue, wie Liebe verstanden wird hier und verglichen mit Osteuropa und dem Balkan, wie das Frauenbild ist, wie überhaupt die Erwartung ist einer jungen Frau an ihr Leben, weil es ist schon sehr abweichend.
Man sagt ja, die zweite LP ist die schwerste. Jetzt hast du dein erstes Programm wirklich richtig lang gespielt. Ist das zweite jetzt vielleicht tatsächlich einmal das schwerste, weil das erste so gut und so lang funktioniert hat?
Ja, also ich meine, ich habe bis jetzt ja nur dieses eine geschrieben und das war ganz gut. Ich bin es nicht gewohnt, dass Menschen so hohe Erwartungen an mich haben. Also doch, ich habe schon Bauchweh beim Gedanken ans zweite Programm. Klar, wär auch komisch, finde ich.
Jetzt ist es ja so, die Malerina ist ja doch ein bisschen anders als die Marina.
Ja,
sogar sehr anders, ja. Wie geht's dir denn mit der Figur? Also seid ihr da in einem inneren Dialog zwischendurch, wo du Sachen abtestest und sagst, wie wird sie jetzt reagieren? Oder holst du sie wirklich nur raus, wenn es jetzt 5 Minuten vor dem Auftritt ist?
Malerina ist einfach eine rassistische Verwandte, die ich so zuhauf auch habe. Also das ist...
Hat man einfach.
Genau, die hat man einfach. Die gehört irgendwie dazu. Die wird doch immer, also ich weiß ganz gut, wie die tickt, sagen wir mal. Ich kann mir ihre Meinung ganz gut herholen zu unterschiedlichen Themen. Und im nächsten Programm werden es halt eher gesellschaftliche Themen sein.
Darf ich was Persönliches von dir erzählen?
Okay, weiß nicht was, aber
ja. Na, damit ich mir mal zum Publikum drehe, weil das ist irgendwie so eine unnatürliche Haltung eigentlich. Die Malerina, oder die Marina besser gesagt, ist ein wirklich richtig großer Fan von Graz, was zu absurden, extremen Situationen führt, muss man sagen. Wir sind gestern mit dem Auto gefahren und sie war die ganze Zeit schon so begeistert, dass ich mir dachte, jetzt wird es aber gleich brechen. Und dann stehen wir bei der Ampel und sie schaut so und sagt, die lächeln auch noch alle im Auto, diese Grazer. Und dann haben wir gedacht, wart ihr das? Können Sie aufhören, so sympathisch zu sein? Es ist widerlich, weil jetzt kommen dann bald die Wiener und Wienerinnen und die Tiroler und Tirolerinnen zu uns, weil wir nicht so unsympathisch sind. Das kann nicht sein. Also bitte hört auf mit dem Lächeln im Auto. Es ist, geht nicht.
Also sollte Strache echt Bürgermeister werden, dann komme ich fix nach Graz. Ich mag eure Bürgermeisterin, ich finde sie süß.
Ja, wir lieben sie auch heiß. Im Podcast Fair and Female von der Barbara Haas, die gerade noch auf der Bühne war, hast du gesagt, ich hatte immer schon eine schwere Seele. Mhm. Und dann haben wir gedacht, bis zum Kabarett muss es da schon ein weiter Weg gewesen sein. Und du wirkst auch in Interviews, vielleicht jetzt nicht gerade in dem, aber sonst oft eher nachdenklich. Was bringt denn dann dazu, dass man auf die Bühne geht und komisch ist?
Viele Menschen, die Kabarett machen, haben eine wahnsinnig schwere Seele. Also die meisten Gespräche, die ich im Backstage führe, sind schon ein bisschen depressiv. Ist so. Und es ist ja so, dass die Themen, die ich in diesem Stück gerade behandle, auch sehr düster sind. Und auch wenn ich aber etwas Gaglastigeres schreibe, kommt das oft von einem Hintergrund, der eigentlich ein bisschen düsterer ist, weil eigentlich ja Emotionen wie Trauer und Wut sehr viele Pointen auch, finde ich, zutage fördern. Und gerade wenn man etwas behandelt, was sehr düster ist und sehr, sehr, sehr schwer ist, dann ist das Moment, wo diese Energie umschlägt und wo dann Menschen lachen, das ist, habe ich das Gefühl, manchmal auch ein Reflex zur Entlastung. Dann ist das schneller da. Das ist dann nicht ein Schenkelklopfer und die Leute zeigen mit dem Finger und kriegen sich gar nicht mehr ein, aber es ist einfach schneller so, dass es kippt.
Ich habe so einen Sound einspielen lassen von der Technik und habe ausgemacht, wenn ich den linken Arm hebe, dann spielen sie es ein. Jetzt würde ich mal ausprobieren, ob es funktioniert.
Ach so.
Eher mäßig, aber schöne Grüße an den Alex an der Stelle. Wir probieren es vielleicht später noch einmal. War nur so ein Test. Ja. Nein, das war...
Siehst du?
Danke. Ich nehme das persönlich.
Okay.
Kabarett war, zumindest in Österreich, eigentlich, glaube ich, immer auf der linken Seite eher angesiedelt, wenn es denn überhaupt politisch war. In Deutschland dreht sich das gerade offensichtlich. Monika fucking Gruber, wie du sie gern nennst, oder Mario fucking Barth, wie ich ihn gern nenne, sind dann nur zwei sehr öffentlichkeitswirksame Beispiele.
Boah, die hat ein Buch rausgebracht.
Ja.
Auch. Das liest sich wie das Standardforum.
Ja.
Wirklich, ist einfach
naja, aber das ist
das Standardforum als gebundenes Buch. Wahnsinn.
Das ist eigentlich schon schön auch, weil sonst muss man so lang scrollen.
Ja.
Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, holen sich die jetzt einfach einen relevanten Teil des Publikums ab, weil wir wissen ja, dass, sagen wir mal, ungefähr 20-30% der Leute wahrscheinlich diese Meinungen vertreten und die entsprechenden Parteien wählen. Oder ist die Gesellschaft schon so gespalten, dass wir jetzt einfach ein linkes Kabarett und ein rechtes Kabarett brauchen? Tolle Frage zumindest, ne?
Mhm.
Aber lang gearbeitet haben.
Ja, also ja. Hast gut gemacht.
Ja.
Das ist, wenn nicht die beste Frage. Braucht es rechtes Kabarett? Menschen, die rechts sind, glaube ich, konsumieren eh einfach das Kabarett, das sie haben wollen und fühlen sich dann erhört. Ich habe echt mal gespielt, eine ganze Vorstellung und die dauert 2 Stunden mit Pause. Und dann war eine, die mir schon aufgefallen ist, das war insgesamt ein bisschen ein schräger Abend, da war ich gebucht im Rahmen einer Woche der Vielfalt. Das klingt immer als wärst irgendwie ein Cevapcici mit Zwiebel oder so, das ist ganz eigenartig. Aber wie auch immer wollte diese Region Österreichs vielfältiger werden und hat mich darum dahin eingeladen. Und ich hab da irgendwie so ein kleines Publikum gehabt, das ein bisschen verstört war von mir. Und eine Dame ist mir aufgefallen in der zweiten Reihe, die unendlich laut gelacht hat, aber immer bei den unpassendsten Stellen. Und nach der Vorstellung komme ich meistens recht bald zum Publikum raus und ja, mache halt Fotos oder was auch immer. Und die war da, das war eine Frau aus Serbien und ihr Begleiter war ein Schwabo. Also die hatten, sagen wir mal, zweites Date oder drittes, so vom Vibe her, man weiß es ja nicht. Aber ich hatte das Gefühl, die kennt sich, aber ist noch nicht so innig. Und die kommt zu mir und es hat fast so gewirkt, als hätte er sie auf die Veranstaltung gebracht und nicht umgekehrt. Und die sind da zu zweit und dann ja und er irgendwie gratuliert mir und es hat ihm so gefallen und sie tut dasselbe. Und ich glaube, die hat schon ein paar Weinvorsprung gehabt, verglichen mit, ich glaube, allen anderen, aber egal. Und wir unterhalten uns so. Und dann in einem Moment, wo in diesem Kreis andere so im Gespräch waren, kommt die zu mir und sagt so, hey, aber Strache, gell? Strache war schon Beste. Und ja, das waren jetzt 2 Stunden deines Lebens, denkst du dir? Und die hat dann wirklich in 2 Stunden die Ironie nicht rausgehört.
Oder halt nicht hören wollen, ja.
Ja, oder halt nicht hören wollen. Aber gut, es gibt so Menschen, was bietet man denen an? Mich hat echt mal jemand in Deutschland nach einer ganzen Vorstellung gefragt, das haben sie wirklich super gemacht, das hat mir echt gut gefallen. Nur eine Frage noch, woher kommen sie eigentlich? Sag ich zu
Hamburg.
Ihr, sag ich zu ihr, aus Polen. Sagt sie, ah ja, alles klar, schönen Abend und geht. So, die, ja, das ist auch okay. Die denkt halt, ich bin eine rassistische Polin, die auf Serben aushaut.
Kann ja auch Erfolgsrezept sein.
Ja, hätte ja auch funktionieren können. Aber braucht es rechtes Kabarett? Ich glaube, rechtes Kabarett in diesem Sinne. Kabarett ist ja selten eine Wahlempfehlung. So spreche ich ja auch nicht aus. Sage ja nicht, wählst den. Ich sage nur, ich habe den gewählt und heute geht's mir so. Aber rechtes Kabarett. Was würden denn die reden, bitte?
Naja, ich fürchte, die würden das halt ein bisschen ironiefreier machen, aber vielleicht der Text wäre ganz ähnlich. Oder so.
Können wir vielleicht nochmal von ChatGPT was hören?
Nein, das machen wir danach später. Ein paar Fragen habe ich ja noch. Und die Lady in der ersten Reihe, die die Tafeln mit den Minuten hochhaltet, hat noch überhaupt keine Anstalten gemacht. Also brauchen wir noch. Aha, ja, okay. Das ist ja super.
Ich dachte, wir kriegen 10 Punkte. Ja. Ich wollte gerade sagen, Wolfgang, wir waren super.
Ja, genau, jetzt gehen wir. Jetzt, besser kann es nicht mehr werden. Mehr als 10 kriegen wir nicht mehr.
Ja, oder?
Was mir die Marina gestern erzählt hat, nach Kabarettvorführungen kommen tatsächlich immer irgendwelche Leute und halten da so Kurzreferate. Mhm. Jetzt wollte ich jetzt erst einmal fragen, wer geht denn von euch mehr oder weniger regelmäßig ins Kabarett? Naja, okay. Okay, oh. Naja.
Gut. 4 Leute, danke.
Naja, und die anderen kommen jetzt dann in Zukunft. Geht sie dann immer hin zu den Kabarettisten und Kabarettistinnen und erzählt sie ein bisschen was?
Das war super.
Danke.
Super.
Es gibt auch immer eine Person, die fragt, aber wie merkt man sich so viel Text? Und dann erklärt man dieser Person das Konzept des Auswendiglernens. Die ist auch immer dabei.
Naja, aber ich meine, in der Tat schon schwer. Also muss da jetzt auch ganz naiv sein. Du lernst eben an Text über 2 Stunden. Wie viele A4 Seiten mögen das sein?
Mein Solotext ist 32 Seiten.
Oh Gott im Himmel. Und das funktioniert wirklich immer. Mittlerweile schon nach wie vielen
Jahren? Du könntest ja auch viel kleiner formatieren, dann sind es weniger Seiten.
Also, aber dann kannst du es nicht
wenn dir das hilft, lernen. So psychologisch.
Okay. Was ich mir noch gefragt habe, also ich stehe dann ab bei dem nächsten Kabarettprogramm und dann stelle ich diese Frage, weil du gestern gesagt hast, du schreibst eigentlich mal einen Text und dann baust eigentlich Jokes ein, wenn ich die richtig verstanden habe.
Es kommt darauf an, was man machen mag. Also wenn man weiß, manchmal braucht man eine Kurzform, so ein 5-Minüter, und das ergibt sich dann wirklich, dass man die Pointe hat und dann baut man ein bisschen noch Körper um das rum. Aber meistens, wenn es eine längere Form ist, habe ich so eine Skizze, wo ich hin möchte mit der Geschichte, was eigentlich die Aussage sein soll, und die verziere ich dann nachträglich. Das ist die andere Arbeitsweise. Und je länger die Form sein soll, umso mehr mache ich das so, dass ich vorher die Aussage habe, weil sonst habe ich einen Haufen Witze geschrieben, die dann keine Geschichte sein werden. Darum mache ich umgekehrt. Ich schreibe die Geschichte und schaue dann, ob es ein bisschen Deko gibt.
Wahnsinn. Und was ich irgendwie nicht verstehe, aber die Frage traue ich mir kaum stellen, wie ohne ChatGPT, wie macht man Witze? Die Frage klingt naiv, aber sie ist in Wahrheit total.
Ich weiß es ehrlich nicht.
Das ist der Kern überhaupt dieses ganzen Kabarett-Business, dass man diese Frage einmal stellt.
Ich bin nämlich voll schlecht im Witze schreiben. Das kann ich gar nicht so gut. Diese so One-Liner schreiben, das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Was ich eher kann, ist Sachen lustig beschreiben und in eine Emotion gehen, in der dann der Text per se, der Vortrag, lustig wird. Aber ich bin urschlecht, wenn es darum geht, so kommt ein Pferd in die Bar mäßig.
Obwohl, da bin ich zum Beispiel super, aber das machen wir dann auch später im Foyer.
Also das,
meine
da
Familie
ich
hasst
sicher,
das, aber ich habe so einen Witz erfunden.
Ja?
Soll ich?
Ach komm, die Zuschauer, okay. die freuen sich doch.
Ein französisches Pferd kommt in eine Bar und sagt, der Barkeeper, möchtest du einen Whisky? Sagt das Pferd, wie? Ehrlich, den habe ich selber erfunden.
Bravo. Der ist doch süß.
Ja, eben.
Der ist doch lieb.
Das und ich meine, da läuft ja schon das Kopfkino dann, ne? Also, und es geht mit verschiedenen Getränken unter Umständen. Also mit Champagner wäre es besonders raffiniert, aber wurscht. Du kuratierst heuer den Kultursommer Wien und hast auch sonst richtig, richtig viel zu tun, dass sogar der Robert Palfrader vor kurzem sagte, du hast ja mehr Termine als mein Zahnarzt. Wann kommt die große Nachdenkpause?
Ich vermeide das. Ich funktioniere unter Druck ganz gut und ich bin gerne gut ausgelastet. Ich betrachte es als Privileg, wenn ich gut gebucht bin und gut zu tun habe in diesem Beruf.
Nachdem nur noch Kartoffeln in die Höhe gegangen ist, kannst du dir kurz erzählen, was erwartet uns beim Kultursommer?
Beim Kultursommer erwartet uns ein bunt kuratiertes Programm aus, also es sind schon viele Wiener Künstler, da kann ich jetzt, also es wäre jetzt nicht fair zu sagen, es ist nicht so, weil die halt da wohnen. Ja, also das war jetzt schon messerscharf beobachtet von meiner Seite, wenn ihr mich fragt. Und es kommen aber auch welche, die ich beim Hamburger Comedy-Pokal kennengelernt habe und da akquirieren konnte. Es ist so, dass ich tatsächlich zur Hälfte Frauen programmiert habe, relativ genau sogar, wenn meine Rechnung stimmt. Es sind ein paar Urgesteine, ich finde Urgestein ist so ein schlimmes Wort.
Was so gibt's wie Edelfeder.
Es sind ein paar etablierte KollegInnen zu sehen, genauso wie NewcomerInnen. Die meisten Slots sind geteilt, das heißt, man sieht pro einer Stunde zwei KünstlerInnen. Es gibt ein paar gemischte Abende, wie zum Beispiel den PCCC-Abend oder den Stand-Up-English-Comedy-Abend, wo ich dann drei Acts zusammentue oder sogar noch mehr. Und das ist ein Festival, das in den Randbezirken Wiens stattfindet. Ich habe keine Ahnung, wie interessant das gerade für das Grazer Publikum ist. Aber wenn ja schon immer mal...
Naja, die Randbezirke sind super, weil da muss man nicht reinfahren und Parkplatz suchen. Also da kann man draußen parken und dann ist da schon diese Halle und dann geht man da einfach rein. Das finde ich.
Da ist keine Halle, das ist Outdoor.
Okay,
das ist alles in Perken, Parks, Perken.
Parks.
Alles in Perken.
Obwohl in Wien das Wetter schlechter ist als in Graz. Also ich würde an eurer Stelle noch überlegen.
Aber tatsächlich sagen wir nur ab, wenn das Wetter ganz, ganz, ganz schlimm ist.
Und vielleicht noch eins, wenn ihr rausfahrt, seid bitte nicht sympathisch, weil sonst...
Ja, also okay. Wer bei der Ampel lächelt, muss wieder zurück. Ja.
Bei der Triesterstraße gibt es da so eine Freundlichkeitspolizei.
Genau, da wird man so geblitzt.
Ja.
Und wenn die Mundwinkel gerade sind oder höher, dann muss man direkt wieder zurück.
Alle Serben, alle Berlinerinnen, alle Wiener fahren da rein ohne Probleme. Oder?
Ja.
Eines könnte man vielleicht noch verraten, du hast auch selbst einen Podcast, nämlich mit Bernie Wagner gemeinsam, die Fact Fighters. Mhm. Und der Bernie Wagner hat in eurem Podcast den schlimmen Satz gesagt, alle, die Podcasts machen, machen sich mitschuldig am System Podcast. Was witzig gemeint ist, aber er hat vielleicht gar nicht so Unrecht. Es wird natürlich viel heiße Luft geredet, außer im Haubendauer-Podcast und bei den Factfinders. Warum habt ihr eigentlich einen Podcast gemacht, wenn es doch eh schon so viele Podcasts gibt?
Ja, weil wenn alle können, warum wir nicht?
Ah, okay. Das haben sich die anderen auch alle gedacht.
Nein, es ist tatsächlich so, dass wir mal Zug gefahren sind gemeinsam und dann gemerkt haben, es ist irgendwie ein bisschen leidig, sich zu unterhalten, wenn man ständig einer Meinung ist. Und Menschen, die befreundet sind, laufen Gefahr, ähnliche Haltungen zu haben zu gewissen Themen. Und darum tun wir unsere Haltung einfach auswürfeln. Und man erwürfelt einfach am Anfang des Podcasts, welcher Meinung man ist. Und das ist schon erfrischend. Ich habe letztens mich einsetzen müssen für Astrologie oder für die Ehe war ich auch schon. Aber dann machen wir auch so ganz abstrakte Sachen wie zum Beispiel Sterben. Einer ist für Sterben, einer dagegen. Und das ist ganz, ja, das ist echt ein ganz interessantes Gedankenexperiment eigentlich.
Das Schade ist nur, man kann keine Mittelposition einnehmen. Ich wäre zum Beispiel prinzipiell für Sterben, aber nicht jetzt.
Ah, das meinst du, ja.
Ja. Aber ihr besprecht es jetzt sehr
ganz am Ende intensiv. Geben wir dann immer ab an die Schweiz, was in Wahrheit ChatGPT ist. Ich glaube, die Tatjana sagt es uns noch nicht so. Aber in Wahrheit ist es dann eine KI, die dann eben pro und contra so neutraler abwiegt. Aber das ist, warum machen wir das? In Wahrheit wollten wir einfach was gemeinsam machen, aber gemeinsam tun, dafür haben wir die Zeit nicht. Wir haben beide Soloprogramme und Bernie Wagner ist übrigens ein ganz, ganz lustiger Kollege, kann ich euch weiterempfehlen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch ein Projekt haben. Und seitdem gibt es die Factfighters und wir haben wirklich Spaß dran, muss ich sagen.
Ich probiere das nochmal mit dem Arm. Wird schon. Wir kommen zum Schluss zum berüchtigten Word-Rap. Mhm. Serbische Bohnensuppe oder Wiener Schnitzel?
Bohnensuppe.
Hader oder Dorfer?
Hader.
Roter Stern Belgrad oder Partisan?
Roter Stern.
Lieber Theatercafé oder Schauspielhaus fürs nächste Programm?
Theatercafé. Entschuldigung.
Rot oder Schwarz?
Spatz.
Das war falsch. An der Stelle müssen wir leider aufhören.
Okay.
Herzlichen Dank, Malerina.
Danke dir, Wolfgang. War sehr schön im Schauspielhaus. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war der Haub und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.